unsere gesellschaftliche Aufgabe als Wissenschaftler ist es, einen grundlegenden Wandel anzustoßen und selbstständig möglichst frei und neu denken zu können. Und ich glaube, wenn das gelingt, wenn man auf eine neue Idee stößt, die einen dann selber begeistert, dann ist es auch leichter, andere davon mitzureißen, die das vielleicht auch begeistert. Das heißt, ich kann nur raten, habt den Mut, neu zu denken, frisch zu denken, denn das ist im Endeffekt unsere Aufgabe.
Also ich glaube, Lars hat es schon sehr, sehr gut beschrieben. Oft fragen uns auch junge Kolleginnen, auch in der AG, auf was muss ich jetzt achten? Wie wähle ich die passende Doktorarbeit aus? Natürlich, es muss einen begeistern. Das Herzblut muss zu diesem Thema irgendwie doch schlagen. Aber noch viel, viel wichtiger ist, die passende Mentorin oder Mentoren auszuwählen.
O-Ton Innere Medizin, der Podcast für Internistinnen und Internisten. Ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge O-Ton Innere Medizin. Mein Weg in die Wissenschaft ist unser heutiges Thema. Wie gelingt jungen Ärztinnen und Ärzten der Einstieg in die Forschung? Welche Hürden müssen sie überwinden? Wie lassen sich Stationsalltag und Studienarbeit unter einen Hut bringen? Was ist besonders reizvoll daran, nicht nur in die Tiefen der Wissenschaft vorzudringen, sondern auch langfristig dabei zu bleiben? Und welche Türen kann hier die DGIM öffnen? Mein Name ist Angela Monicke, ich bin Redakteurin bei der Medical Tribune. Bei mir zu Gast sind heute zwei ambitionierte junge Menschen, die den Weg in die Wissenschaft eingeschlagen haben und für die Forschung brennen. Ich darf Dr. Andrea Martini begrüßen. Sie ist Ärztin in Weiterbildung an der Berliner Charité in der Medizinischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin. Das ist aber noch nicht alles. Neben ihrer klinischen Arbeit und Forschungstätigkeit ist sie auch im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin für die AG Junge DGIM vertreten und sorgt dafür, dass die Forschungsbedingungen für junge Kolleginnen und Kollegen besser werden. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Ich darf einen weiteren Gast hier in unserem digitalen Studio willkommen heißen, Dr. Lars Koch. Er ist Arzt in Weiterbildung an der Uniklinik RWTH Aachen, genauer in der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen. Neben seiner klinischen Tätigkeit erforscht er als Clinician Scientist, welche molekularen Mechanismen die Entstehung fibrotischer Erkrankungen wie der chronischen Nierenerkrankung steuern. Und genau hierfür wird er durch das Clinician Scientist Programm der DGIM gefördert und auch durch das START Programm der RWTH Aachen unterstützt. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Wann war bei Ihnen beiden der Moment, in dem Sie gedacht haben, ich will nicht nur ärztlich tätig sein, sondern auch forschen? Frau Dr. Martini, mögen Sie anfangen? Was war bei Ihnen die Faszination dahinter, in diese Richtung zu gehen? Wie wollten Sie die Welt der Wissenschaft erobern?
Ja, sehr gerne. Bei mir hat das tatsächlich schon früh angefangen, also schon im Studium hat mich das sehr interessiert, wenn Dinge noch nicht ganz erklärt werden können. Und im Studium hatte ich auch unter anderem den einen oder anderen Professor oder Professorin darunter, die Faszination der Wissenschaft irgendwie schon an einem geweckt hat. Im Verlauf des Studiums habe ich mir natürlich dann auch mich umgeschaut nach einer Doktorarbeit und bin glücklicherweise auf eine sehr tolle Doktormutter, die Frau Professor Christel Weiß, gestoßen von der Universität Heidelberg, die Biomathematikerin ist. Und die hat tatsächlich von Grund auf natürlich das wichtigste Handwerkszeug jedes einzelnen Wissenschaftlers einem mitgegeben, also auch die Statistik gut zu können und auch die Grundlage eben, wie man Daten auswertet und wie evidenzbasierte Forschung auch funktioniert, dargelegt. Und sie hat einen sehr gut unterstützt. Und das ist schon eins der wichtigsten Faktoren, eben ob man jemanden findet, der einen in seinen Fragestellungen, auch in seinem Sein irgendwie zuträglich ist.
Wie war das bei Ihnen, Herr Dr. Koch? Was macht für Sie den besonderen Reiz der Forschung aus? Und hat auch bei Ihnen eine konkrete Person, Ihr Mentor, eine große oder Ihr künftiger Mentor eine große Rolle gespielt?
Ja, ähnlich wie Andreas geschildert hat, war es bei mir auch so, dass ich im Studium noch gar nicht genau wusste, was für eine Doktorarbeit ich machen wollte. Das war überhaupt nicht klar, ob ich was Klinisches, was Retrospektives, was Experimentelles machen wollen würde. Und in dieser Zeit habe ich Professor Raphael Kramann und dann auch meinen späteren Betreuer Dr. Konrad Höft kennengelernt. Und schon in den ersten Gesprächen mit den beiden wurde mir schnell klar, dass die groß denken und so irgendwie den Drive haben und versprühen, was verändern zu wollen. Und diese Begeisterung, die die zwei auf mich ausgestrahlt haben, ist übergesprungen und hat mich dann auch fasziniert, ein eigenes Projekt also mit ihnen in der Arbeitsgruppe zu machen. Was für mich den Reiz aus der Forschung ausmacht, ist, dass man in der Forschung frei sich eigene Lösungen überlegen kann und damit einen Teil der Welt zu sehen, der vielleicht jetzt im Moment verborgen bleibt. Ein Schlüsselerlebnis dafür war in meiner Doktorarbeit. Da wollten wir von dem Protein, das wir untersucht haben, uns überlegen, welchen Einfluss hat dieses Protein auf die Bewegungsgeschwindigkeit von bestimmten Zellen, von den Fibroblasten. Wir haben dafür viele Standardexperimente versucht, die diese Fibroblasten durch eine Membran migrieren lassen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert und schnell waren wir sozusagen frustriert, weil man da überhaupt keine Unterschiede feststellen konnte. Dann haben wir aber zusammen länger darüber nachgedacht, wie man denn so Bewegungsgeschwindigkeit messen kann und sind auf die Idee gekommen, wir können ja ganz einfach vorgehen und alle 10 Minuten ein Foto dieser Zellen machen und dann die Bewegungsgeschwindigkeit über das Zeitraffer errechnen. Und das hat dann auch den klaren Unterschied gezeigt, dass die Zellen, die dieses Protein nicht hatten, deutlich langsamer migriert sind und auch ein Unterschied, den wir über viele, viele Experimente reproduzieren konnten. Später haben wir dann sogar herausgefunden, warum das so ist, und zwar, weil dieses eine Protein ein anderes Protein, das die Zellen sozusagen festhält, sodass sie nicht weiter sich bewegen können, schneidet. Das heißt, wir haben zusammen darüber nachgedacht und haben dann einen neuen Ansatz entwickelt, mit dem wir einen Teil der Welt sozusagen sehen konnten, der schon seit Millionen von Jahren da ist, der uns in uns allen drin immer passiert, den aber noch nie jemand so quantifizieren und beobachten konnte. Und das ist das, was mich fasziniert. Genauso wollen wir jetzt mit einer neuen Sequenzierungsmethode in meinem aktuellen Projekt neue Gene identifizieren, auch durch eine bioinformatische Analyse-Pipeline, die wir dafür entwickeln, die bisher überhaupt nicht bekannt sind. Das heißt, wir sehen einen Teil der Biologie der Welt sozusagen, die ganz strukturiert ist, die wir in dieser Struktur noch gar nicht identifizieren können. Und das ist, was mich an der Forschung fasziniert.
Und während Sie die Welt der molekularen Mechanismen der Entstehung fibrotischer Erkrankungen untersuchen, erhalten Sie Unterstützung. Also Sie profitieren ja vom Clinician Scientist Programm der DGIM. Was mussten Sie denn tun, um das Stipendium zu erhalten und in das Programm aufgenommen zu werden? Beziehungsweise war das schwer? War zum Beispiel die Antragsstellung aufwendig?
Ja, also die Antragstellung besteht aus 3 zentralen Bausteinen, wie viele Anträge, ein Lebenslauf, auch mit einer Publikationsliste, ein Motivationsschreiben und eine strukturierte Projektvorstellung. Außerdem wird noch benötigt eine Empfehlschreibung des Klinikdirektors und ein Weiterbildungskurriculum, das man strukturiert für diese Zeit. Ich habe mir, also wenn Sie fragen, wie aufwendig war die Antragstellung, jede Antragstellung kann man sich leicht machen und kann man sich viel Zeit für nehmen. Ich habe mir wirklich, weil dieser Antrag sehr wichtig für mich war, viel Zeit dafür genommen, insbesondere viel Zeit dafür genommen, das Projekt gut zu strukturieren, diese Projektvorstellung gut zu strukturieren und auch den Sinn und warum es für mich so wichtig ist und warum ich dieses Projekt für so wichtig halte, sehr klar herauszustellen in der Projektvorstellung. Wenn man dann ausgewählt wird in diesem schriftlichen Teil der Bewerbung, dann darf man sein Projekt vorstellen in einem 7-minütigen Vortrag vor der Kommission für Wissenschafts- und Nachwuchsförderung auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Dann stellt die Kommission noch 3 Minuten lang Rückfragen und dann in der Folge werden 3 Stipendiaten für die nächsten 3 Jahre ausgewählt, die dann freigestellt werden und gefördert werden durch das Clinician Scientist Programm.
Das klingt ja alles sehr interessant in Ihrem Fall. Es ist aber jetzt mit Blick aufs Ganze sozusagen so, dass bis heute ja klare Karrierepfade, verlässliche Finanzierungsmodelle und eben auch geschützte Forschungszeiten fehlen. Deshalb ist eben auch der Weg in die medizinische Wissenschaft oft wenig strukturiert. Wie haben Sie es geschafft, diese Hürden zu überwinden?
Für mich waren 2 Faktoren eigentlich entscheidend. Der erste: Während meiner Doktorarbeit habe ich wirklich viel Zeit investiert, viele Methoden kennengelernt, viele auch andere Forschungsprojekte gesehen, in einer Zeit ja während des Studiums noch, wo ich auch dafür die Zeit gut hatte und wo ich mir auch extra ein halbes Jahr mehr als Freistellung genommen habe. Das heißt, die Doktorarbeit hat mir einen guten Werkzeugkasten mitgegeben, auf den ich jetzt zurückgreifen kann, auch wenn ich jetzt neue Projekte designe. Jetzt zweiten Punkt, der extrem wichtig für mich war, war unser Klinikdirektor, Professor Raphael Kramann, der mich schon nach weniger als einem Jahr, dass ich Assistenzarzt war in der Uniklinik, freigestellt hat für die Forschung und das nicht aufgrund meines eigenen eingeworbenen Geldes, sondern mit Forschungsgeldern, die ihm zur Verfügung standen. Und das auch ohne, dass er mir ganz klar oder dass er das ganz klar an Bedingungen geknüpft hätte, sondern mir hier eine gewisse Freiheit gegeben hat, mein eigenes Projekt zu gestalten. Und dieses halbe Jahr, meine erste Freistellung, hat mir eben die Möglichkeit gegeben, dieses Projekt, an dem ich jetzt forsche, wofür ich auch von der DGUM gefördert werde, genau zu designen und auch die Zeit gegeben, diese strukturierte Bewerbung so zu schreiben, wie ich sie dann geschrieben habe und dann glücklicherweise auch diese Förderung zu erhalten.
Frau Dr. Martini, Sie erhalten keine solche Förderung. Wie schaffen Sie diesen Balanceakt trotzdem in Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, tatsächlich irgendwie versuchen, durch effizientes Zeitmanagement irgendwie seine vorhandene Zeit zu strukturieren. Aber wie es, glaube ich, jedem Zuhörerinnen und Zuhörer klar ist, ist das definitiv schwieriger und es dauert länger. Man hat einfach weniger Ressourcen, ist immer ein ständiger Balanceakt zwischen Assistenzarztweiterbildung und dem wissenschaftlichen Fortschreiten irgendwie, dass man da irgendwie vorankommt. Dann bin ich natürlich in einigen Gremien vertreten. Das heißt, ich habe da auch nochmal Verpflichtungen, die noch parallel laufen und habe ja eine 100%-Stelle. Das macht es ein bisschen schwieriger, natürlich nochmal dieses zusätzliche Engagement. Ich denke, wenn man da fokussiert sagt, dass man sowas rauslässt, hat man natürlich nochmal ein bisschen mehr Zeitpuffer auch vorhanden. Und dann kommt natürlich auch das soziale Leben, sollte man irgendwie doch nicht zu kurz kommen lassen. Also es ist definitiv, man muss irgendwie versuchen, seine Zeit effizient zu planen. Und also ich mache das immer wieder, dass ich so wöchentlich immer mal wieder so überlege, wo stehe ich gerade? Bin ich jetzt nicht mehr so fokussiert? Muss ich meinen Fokus wieder verlegen auf andere Dinge, die jetzt gerade wieder zu kurz kommen? Ich denke, das ist sehr wichtig, wenn man jetzt eben nicht so eine Freistellung hat, dass man da immer wieder auch sich dem klar wird. Natürlich auch, wenn man eine Freistellung hat, macht das einen ja nicht frei, trotzdem seine Zeit effizient zu managen, ne? Aber es macht es halt einfach schwieriger, wenn man keine Freistellung hat. Ich denke auch im Hinblick auf, dass wir als Wissenschaftsstandort Deutschland das sichern wollen, brauchen wir mehr strukturierte Programme. Also da sind nicht nur die Fachgesellschaften in der Pflicht, Möglichkeiten zu bieten, sondern natürlich auch die Unikliniken strukturierte Wege zu etablieren und auch zu erhalten. Aktuell ist es ja so, dass viele Programme auch übergangsmäßig finanziert werden um circa 10 Jahre. Und danach gibt es keine Anschlussfinanzierungen mehr. Dann heißt es, dann muss diese Forschungsgruppe schon gut Geld eingeworben haben über andere Mittel, eben wo sie dann quasi diese Freistellung selbst generieren können. Aber das, denke ich, sollte noch ein bisschen mehr der Fokus sein, auch an den Unikliniken, dass das noch mal ein bisschen mehr etablierte Wege eben geschaffen werden.
Sie hatten gerade eben Ihre Gremienarbeit erwähnt. Sie vertreten ja die AG Junge DGIM im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Wie wichtig ist diese AG für wissenschaftlich interessierte Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung? Und ja, welche Unterstützungsmöglichkeiten bietet die AG?
Ja, die AG bietet viele Unterstützungsmöglichkeiten. Also man hat ja erstmal einen niederschwelligen Einstieg, wo man sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen kann, ihn auch vernetzen kann, auch davon zehren kann, was die fortgeschritteneren Kollegen erzählen, was ist wichtig, auf was muss ich achten. Ich denke, das ist ein großer Mehrwert dieser AG. Zusätzlich kommt ja noch dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ja auch vor einigen Jahren eingestiegen sind in die AG, jetzt fortgeschritten sind und auch teilweise ja schon erhebliche Positionen erreicht haben, wie Klinikdirektorinnen von denen, die dann auch eben diesen Weg beschritten haben, auch im Ausland waren, da man sehr, sehr viele Tipps und Tricks erhalten kann. Und man kriegt Orientierung, man kann sich austauschen. Das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Zusätzlich kommt dazu, dass man quasi, wenn man jetzt irgendjemand findet in der AG, der vielleicht auch fachlich passt, aber es muss nicht immer unbedingt der gleiche Schwerpunkt ja auch sein. Also jetzt rein theoretisch, wenn man jetzt wie ich aus der Endokrinologie kommt, heißt es nicht, dass man jetzt nicht mit einem Kardiologen zum Beispiel matchen könnte und gegebenenfalls auch da vielleicht Forschungsprojekte etablieren könnte oder auch eben davon zehren kann, was diese Person einem raten könnte, weil es ist ja im Endeffekt, haben wir alle das gleiche Problem. Also wir versuchen irgendwie in unsere Weiterbildung wissenschaftliche Arbeit zu integrieren. Und das ist in anderen Fachbereichen wie der Chirurgie nochmal ein anderer Punkt dabei, andere Faktoren, die mitspielen.
Aber in der inneren Medizin haben wir ungefähr alle ja so den gleichen Track, der da dahingehend ähnliche Probleme bespielt quasi. Und da kann man, glaube ich, sehr viel aus dem Erfahrungsschatz der AG schöpfen und sich dann auch vielleicht so einen Mini-Mentor suchen oder Mentorin und dann immer wieder sich Ratschläge einholen.
Herr Dr. Koch, Sie haben es ja quasi geschafft. Sie sind in diesem Clinician Scientist Programm. Welche besonderen Vorteile hat das Programm denn für Ihre Forschungstätigkeit?
Also zentral muss man ganz klar sagen, ist die Freistellung. Die macht ein so großes, ambitioniertes Projekt, wie ich jetzt versuche sozusagen zu verfolgen, überhaupt erst möglich. Und ich glaube, auch ohne dass die Aussicht auf so eine Freistellung im Vorfeld bestanden hätte, wäre auch gar nicht die Idee zu so einem großen Projekt gekommen. Teil dieser Förderung ist auch die Teilnahme an der Akademie für Führungskräfte der DGIM. Das waren 2 Wochen in Seminare in einer kleinen Gruppe von ungefähr 10 Ärztinnen und Ärzten aus Deutschland, wo wir gezielt als Softskill-Seminar über Führungsfähigkeiten gesprochen haben. Was außerdem wichtig ist, ist das Netzwerk an anderen klinischen Scientists, die auch gefördert sind aus Deutschland, die man kennenlernt und auch die Sichtbarkeit, die man über die DGIM mit dem Projekt und über das Programm bekommt.
Welche anderen Stipendien gibt es denn bei der DGIM und wie lange ist deren Laufzeit und wie viele Förderprogramme vergibt die DGIM insgesamt pro Jahr?
Also es gibt 3 Hauptsäulen bei der DGIM. Einmal für Doktoranden, da ist dann das Peter-Skriber-Promotionsstipendium, wovon ich auch damals in meiner Doktorarbeit profitieren dürfte. Also die DGIM hat mich auch über das Promotionsstipendium gefördert. Die vergibt 10 Stipendienplätze pro Jahr und man erhält eine Förderung von 1.000 Euro über 6 Monate und dann noch 4.000 Euro für Reisekosten. Für mich, wenn ich es vielleicht kurz sagen darf, war das damals in meiner Doktorarbeit, wo man ja anfängt, ganz Neues im wissenschaftlichen Feld, vielleicht auch noch unsicher ist, wie groß, wie gut ist das Projekt und ja nur die Einschätzung der Leute kennt, mit denen das Projekt macht, eine extrem große externe Validierung, dass auch die DGIM, so eine große Fachgesellschaft, einen für so ein Projekt fördert, was für mich damals sehr wichtig war und wofür ich sehr dankbar bin. Die 2. Säule ist das Clinician Scientist Programm. Das bietet 100.000 Euro über den Zeitraum für 3 Jahre. Ist an Ärztinnen und Ärzte gerichtet, die ihre Promotion schon abgeschlossen haben. Und in der Beschreibung steht auch am besten die Basisweiterbildung, also die klinischen Rotationen der allgemeinen inneren Medizin abgeschlossen haben. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, aber ist sozusagen etwas, was eher gewünscht ist. Und als 3. große Säule, dann auch als größeres Programm, gibt es das Advanced Clinician Scientist Programm. Das richtet sich auf Fachärzte, die zum großen Teil auch schon habilitiert sind, also eine Habilitation sollte vorliegen, die unter 45 Jahre alt sind und die auch in der Klinik schon eine Position als Oberarzt oder Funktionsoberarzt innehaben. Das geht über 4 Jahre und fördert mit 120.000 Euro. Es gibt außerdem vielleicht 2 etwas kleinere Programme. Ein flexibles Forschungsbrückenstipendium über 3 Monate, das fördert mit 12.000 Euro und die zur Überbrückung, wenn man schon einen anderen kompetitiven Antrag, wie zum Beispiel von der DFG, genehmigt bekommen hat und dann Zeit überbrücken muss, bis man diesen antreten kann. Etwas neuer gibt es außerdem das Stipendium zur Vereinbarkeit von Forschung und Familie, was eine vorübergehende Finanzierung von technischem Personal, also zum Beispiel einer wissenschaftstechnischen Assistentin oder eines Assistenten für 18 Monate ermöglicht, wenn man in Elternzeit geht.
Frau Dr. Martini, was müsste sich denn aus Ihrer Sicht ändern, damit mehr junge Leute eben diese Chancen nutzen können und zum Beispiel eben auch frühzeitig gezielt auf wissenschaftliche Optionen und Fördermöglichkeiten angesprochen werden?
Es ist eher so, dass ich sage, dass man relativ früh im Studium, also sage ich mal so um das 6. Semester rum, wenn man schon in die Klinik kommt, irgendwie Möglichkeiten bietet, auch Kolleginnen und Kollegen, die noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht für die Forschung auch brennen könnten, abzuholen. Also zum Beispiel durch Angebote, die über die klassischen Statistikkurse, die wir alle ja absolvieren, geben. Also zum Beispiel wie so Art Formulaturen, die man in Labs bekommt, wo man vielleicht auch so Matching-Programme etabliert. Ich denke, das ist sehr wichtig, eben um das eben zu fördern, weil, wie gesagt, der Wissenschaftsstandort Deutschland ist im Hinblick jetzt, wenn man das international vergleicht, hat es doch einige Mängel. Und um da zu sagen, wir möchten das weiter fördern, müssen wir ganz früh ansetzen und da eben diese Möglichkeiten schaffen. Und ich denke, im Studium, wie eben auch Lars schon erzählt hat, hat man eben die Möglichkeit, doch mal links und rechts noch zu schauen. Man hat die Möglichkeit, ein Freisemester zu nehmen. Niemand fragt danach, ob man jetzt ein halbes Jahr länger studiert hat. Wenn man dann mal erst in der Facharztweiterbildung ist, dann steckt man in der Klinik schon mal ganz tief fest und hat dann nicht mehr so die Möglichkeiten, einfach zu sagen, jetzt pausiere ich mal ein Jahr. Da muss man nämlich dann eben ja gucken, wie finanziert man sich. Dann braucht man eben schon Anschubfinanzierung. Dann braucht man jemand, der dann sagt, ja, okay, ich fördere das jetzt auch, ohne dass ich 100% sicher bin, dass da jetzt auch ein Outcome am Ende ist. Und in den Universitäten, wie gesagt, geht es sehr, sehr viel natürlich darum, eben das Handwerkszeug für den Arztberuf zu erlernen. Es ist sehr viel auswendig lernen, aber dieses Freidenkende und auch irgendwie zu schaffen, bei den Medizinstudierenden das Verständnis zu finden, dass die auch eigene innovative Forschungsideen irgendwann zu entwickeln, das muss ja gefördert werden. Und das sehe ich aktuell jetzt noch nicht im Studium, dass wir das irgendwie bahnen. Auch eben gerade bei Studierenden, die ja nicht wissen, dass sie vielleicht für die Forschung zu begeistern sind.
Wo machen Sie denn die größten Mängel fest?
Also ich denke, da muss es deutlich mehr Angebote geben und nicht nur das reine Studium, sondern eben links und rechts Formulaturen haben wir genügend. Auch in den klinischen Bereichen müssen wir die ja alle machen. Wir haben Pflichtformulaturen, aber warum gibt es nicht die Möglichkeit, auch eine Formulatur zum wissenschaftlichen Arbeiten mehr oder wo man auch eine Art Formulatur in einem Lab macht, ja.
Gibt es zwischen den verschiedenen internistischen Fachrichtungen eigentlich auch Unterschiede? Ist da die Förderung in manchen Bereichen leichter zu bekommen?
Also traditionell muss man ja sagen, dass sehr starke Bereiche die Onkologie zum Beispiel sind. Die haben sehr, sehr viele Drittmittel. Da muss man sagen, gibt es meistens mehr Möglichkeiten, nochmal Gelder zu bekommen auch. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man auch in den seltenen Erkrankungen unterwegs ist. Das wird jetzt ja immer mehr irgendwie doch auch gefördert. Es gibt neue Projekte irgendwie, die auch von der Bundesregierung kommen, wo man seltene Erkrankungen erforscht. Aber man muss sagen, die großen Bereiche eben Kardiologie auch, aber auch eben traditionell ganz klar die Onkologie, die viele Drittmittel haben, viele Programme haben, wissenschaftlich sehr stark sind. Da ist es manchmal ein bisschen einfacher vielleicht, Gelder auch zu bekommen. Nichtsdestotrotz, wenn man innovative Ideen hat und auch in einer guten Forschungsgruppe ist, also gut meine ich damit, die natürlich auch einen bestimmten Impact haben, also auch gut publizieren und sichtbar sind, ist das natürlich dennoch auch in manchmal Nischenthemen auch möglich. Aber es ist ein bisschen schwieriger, denke ich.
Jetzt sind Sie ja beide mittendrin, also Facharzt, Weiterbildung, Stationsalltag, Forschungsprojekte. Herr Dr. Koch, Sie haben durch das DGIM-Programm 50% Freistellung. Wie strukturiert sich Ihre forschungsfreie Zeit zusammen mit Ihrer klinischen Weiterbildung im Alltag?
Also bei mir ist es so, dass ich 6 Monate Vollzeit in der Klinik bin und danach 6 Monate Vollzeit in der Forschung. Dass es also diesen harten Cut und diesen klaren Unterschied gibt zwischen meiner Forschungszeit und meiner Klinikzeit. Das liegt auch daran, dass ich noch die Rotation, die allgemeinen internistischen Rotationen im Moment absolviere auf der Intensivstation, wo ich jetzt zuletzt war. Jetzt gerade bin ich in der Notaufnahme und danach geht sozusagen weiter mit der Forschung. Ich weiß, dass es bei manchen Kollegen auch anders ist, die vielleicht etwas weiter auch in der Weiterbildung schon sind, die dann zum Beispiel 2 Wochen in einer Ambulanz sind und dann 2 Wochen in der Forschung oder 2 Wochen auf der Intensivstation und dann 2 Wochen in der Forschung. Bei mir ist 6 Monate Klinik, 6 Monate Forschung.
Mhm. Wo liegen für Sie die Schwierigkeiten in dieser Doppelrolle und was begeistert Sie an Ihren Aufgaben trotzdem?
Ja, ich glaube, man kann es sich schon gut vorstellen, wenn man 6 Monate in der Forschung war und dann in die Klinik, in die Notaufnahme kommt, dann waren eben alle anderen Leute, die jetzt gerade mit einem in der Notaufnahme sind, die letzten 6 Monate in der Klinik und auch schon davor die 6 Monate in der Klinik. Das heißt, man hat natürlich weniger klinische Erfahrung als Leute, die Vollzeit nur in der Klinik sind. Andersrum ist man im Labor auch die Person, die dann die 6 Monate in der Klinik war und dann vielleicht langsamer vorankommt als die Biologen, die Vollzeitforscher sozusagen in unserem Labor, die eben sich die ganze Zeit nur auf die Forschung konzentrieren kann. Manchmal fühlt man sich deswegen so ein bisschen, als würde man in beiden Bereichen hinten dran hängen. Ich finde aber, was eigentlich den Reiz und das, was mir Spaß macht, daran ausmacht, ist, dass man von beiden Bereichen ganz unterschiedliche Sachen lernen kann, die sich auch gegenseitig befruchten, weil es doch ganz unterschiedliche Skillset gibt, die man in der Forschung braucht und die man in der Klinik braucht. In der Klinik, jetzt gerade in der Notaufnahme, muss man Entscheidungen treffen können, man muss in hektischen Situationen besonnen bleiben, man muss mit seinen Kollegen kommunizieren können, auch übergreifend, zum Beispiel mit der Pflege und natürlich auch mit den Patienten. Und in der Forschung eigentlich ganz anders. Man muss ein eigenes Projekt entwickeln. Man muss es schaffen, damit Leute zu begeistern. Man muss Anträge schreiben. Man muss ein Netzwerk aufbauen. Das sind ganz unterschiedliche Skillset, wo ich aber glaube, dass man von beiden Seiten extrem viel mitnehmen kann, sich irgendwann auch gegenseitig befruchten werden.
Was würde denn mit Ihrer Forschung passieren, wenn Sie diese geschützte Zeit in der Freistellung nicht hätten?
Also man muss ganz klar sagen, ohne eine solche Freistellung wäre jetzt mein aktuelles Projekt überhaupt nicht umsetzbar. Das heißt, wenn man sich konkret vorstellt, hätte ich diese Zeit nicht, dann würde ich in der Forschung weniger ambitionierte Projekte machen. Vielleicht Projekte, die ähnlicher sind wie die, die schon generell in unserem Labor gemacht worden sind und die auch erfolgreich waren, die mich aber dann auch selber weniger begeistern, mit denen. Und wenn ich selber weniger begeistert bin, werde ich andere damit weniger begeistern können. Und ich glaube, mir selber und auch dem Umfeld, mit dem ich forsche, wird die Forschung weniger Spaß machen und es wird auch weniger bei rumkommen.
Frau Dr. Martini, Sie haben diese geschützte Zeit nicht. Wie darf man sich Ihren Arbeits- und auch Forschungsalltag vorstellen?
Ja, ich denke auch ein ständiger Balanceakt zwischen eben klinischer Tätigkeit, der Gremienarbeit, also den verschiedenen Funktionen, die ich da erfülle. Und irgendwie auch versuchen, irgendwie doch wissenschaftlich weiterzukommen. Da muss man sagen, das ist ganz klar konsequentes Priorisieren von den Aufgaben und die auch bewusste Planung von Arbeitsphasen. Also ich versuche dann immer, mir bestimmte an einem Tag, auch wenn das nur eine Stunde ist, irgendwie die Zeit zu nehmen, mir Dinge da eben dann zu erledigen, auch wenn das mal nach einem Nachtdienst ist, da nochmal die Stunde dran zu hängen und dann in der Klinik noch zu verbleiben eben und nicht direkt schlafen zu gehen. Aber so innovative Projekte, wie sie eben der Lars hat, sind darunter nicht zu managen. Also das funktioniert nicht, wenn man 12 Stunden in der Notaufnahme gearbeitet hat und danach nach Hause kommt und meint, man würde jetzt da neue innovative Forschungsprojekte sich dann überlegen. Das funktioniert nur mit genügend Freiraum, wo man auch den Kopf mal frei hat. Und das ist ganz, ganz essentiell. Also ohne diese Forschungsfreistellungen und diese strukturierten Programme, die deutlich mehr in den Universitäten Anklang finden müssen, funktioniert das nicht.
Und Sie hatten es ja schon an anderer Stelle erwähnt, Ihr Engagement in den Gremien. Ich würde gerne noch mal auf den wissenschaftlichen Beirat der Fachgesellschaft für die junge DGIM kommen, in der Sie ja engagiert sind. Was sind Ihre Aufgaben in dieser Funktion und welche Ziele verfolgen Sie hier für Ihre jungen Kolleginnen und Kollegen?
Genau, ich vertrete ja die AG Junge DGIM im wissenschaftlichen Beirat. Also die Funktion ist da die Weitergestaltung der DGIM-E-Akademie. Unter anderem gibt es ja da, glaube ich, jedem irgendwie doch ein Begriff ist, wenn man Internist oder Internistin werden möchte, ist das Facharzttraining. Das ist so das Kernstück, das weiter zu bearbeiten und auch neue Trainingmodule hinzuzufügen. Zum Beispiel hat man auch aber die Möglichkeit, eben eigene innovative Ideen einzubringen als eben die junge Vertretung. Tatsächlich ist meine Kollegin auf mich zugekommen und hat eben vorgeschlagen, es sollte doch mal mehr was, so ein Hands-on für seltene Erkrankungen geben. Und ich denke, da ist die Möglichkeit, wenn man auf einen jungen Kollegen zugeht oder Kollegin einfacher, als wenn man zu den sehr Etablierten schon geht, weil man da einfach ein bisschen eine niedrige Hemmschwelle hat, auch die anzusprechen, diejenigen. Also ich verstehe mich so quasi als Brückenschlag zwischen eben den Professorinnen und Professorinnen, die in diesem Gremium sitzen und unseren Weiterbildungsassistenten, die schon wissenschaftlich auch engagiert sind, eben irgendwie da den Brückenschlag zu bekommen und auch eben unsere Anforderungen, die wir an eine gute strukturierte ärztliche Weiterbildung und in die internistische Weiterbildung haben, eben da umzusetzen. Und da ist eben, wie gesagt, innovative Dinge neu einzubringen. Jetzt haben wir auch zuletzt Diagnostiktraining an den Start gekommen. Das ist die Urindiagnostik. Das hat eine Kollegin eben aus der Nephrologie gemacht, aber auch dann zum Beispiel Tandems entstehen aus jungen Kolleginnen und Kollegen mit einem erfahrenen Kollegen. Und so hatte ich die Möglichkeit auch, jetzt ein Diagnostiktraining zusammen mit Professor Sebastian Mayhöfer zu gestalten und da eben auch andere erfahrene Kollegen einzuladen dazu, auch Fälle zu besprechen und da eben aktiv mitzugestalten. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, recht früh in solchen Gremien zu sein, eben auch da zu lernen. Weil wo sonst soll man es lernen, wenn man es eben erst sehr spät in solche Bereiche kommt, hat man, finde ich, schon einiges verpasst, weil man kann einfach enorm viel mitnehmen. Und ja, das begeistert mich sehr und ich freue mich sehr, dass die DGIM so progressiv handelt und eben die Möglichkeit eben eröffnet hat, da vor 2 Jahren, dass ich da eine offizielle Vertretung in diesem Beirat machen kann, ja.
Komme ich zu meiner nächsten Frage, die auch viel mit Aufeinanderzugehen zu tun hat. Wenn Sie heute jungen Kolleginnen und Kollegen, die in die Forschung möchten, einen Rat mitgeben dürften, Was würden Sie denn sagen, woran sollten Sie am besten inhaltlich arbeiten, mit wem und in welchem Umfeld? Herr Dr. Koch.
Ja, ich glaube, wir haben schon über verschiedene Themen gesprochen. Freistellung ist enorm wichtig, Mentoring ist enorm wichtig, Leute, die einen auch mit ihrer Begeisterung mitreißen können, ist extrem wichtig. Ein Gedanke noch dazu, Freistellung allein reicht aus meiner Sicht nicht. Man muss auch frei im Kopf werden. Als ich das erste Mal freigestellt wurde, jetzt vor 2 Jahren, hatte ich kein klares Projekt, das mir vorgegeben wurde. Und ich habe mich unproduktiv gefühlt, weil ich nicht direkt an was gearbeitet habe, was Datum produziert hat. Das hat in mir so eine innere Unruhe, fast so eine Ängstlichkeit, man kann auch sagen Panik ausgelöst, diese wertvolle Zeit, die jetzt einmal ja der Klinikdirektor mir gewährt hat, nicht zu nutzen. Und deswegen wollte ich mich möglichst schnell anderen Projekten anschließen, die vielleicht schon laufen, ob ich damit helfen kann oder ein Projekt machen, das so sehr ähnlich wäre zu bereits erfolgreichen Projekten unserer Arbeitsgruppe, um diese Sicherheit zu haben, dass dann am Endeffekt auch was bei rauskommt, was ich irgendwie vorzeigen kann. Aber wenn man sich überlegt, das ist ja eigentlich gar nicht unsere Aufgabenstellung als Wissenschaftler und war auch in dieser Zeit gar nicht die Aufgabenstellung an mich. Denn die Aufgabenstellung ist ja eigentlich, dass wir möglichst frei selber innovativ denken sollen. Und dafür wird uns ja auch die Freiheit gegeben. Und wenn man sich überlegt, wer macht das denn sonst in unserer Gesellschaft? Die Leute, wir haben es eben schon erwähnt, die in der Klinik jeden Tag ihren Job machen und jeden Tag 20 Patienten sehen, die werden dafür nicht die Zeit haben. Die Unternehmen, die Pharmaunternehmen, die sind gebunden an ihre wirtschaftlichen Zwänge und können häufig nicht dieses Risiko eingehen, wirklich einmal komplett neu zu denken. Das heißt, unsere gesellschaftliche Aufgabe als Wissenschaftler ist es, einen grundlegenden Wandel anzustoßen und selbstständig möglichst frei und neu denken zu können. Und ich glaube, wenn das gelingt, wenn man auf eine neue Idee stößt, die einen dann selber begeistert, dann ist es auch leichter, andere davon mitzureißen, die das vielleicht auch begeistert, von Doktoranden, Kooperationspartnern. Und es ist dann auch leichter, andere zu überzeugen, wie zum Beispiel, wenn man einen Antrag schreibt an die DGIM, dass man dafür auch gefördert wird. Das heißt, ich kann nur raten, habt den Mut, neu zu denken, frisch zu denken, denn das ist im Endeffekt unsere Aufgabe.
Frau Dr. Martini, was würden Sie denn noch raten, empfehlen?
Also ich glaube, Lars hat es schon sehr, sehr gut beschrieben. Aber ich würde, glaube noch mal den Fokus zurück auch zu der Mentorin oder Mentor lenken wollen. Oft fragen uns auch junge Kolleginnen, auch in der AG, auf was muss ich jetzt achten? Wie wähle ich die passende Doktorarbeit aus? Das fängt ja eben im Kleinen da schon an. Und da muss ich ganz klar sagen, das Thema ist natürlich, es muss einen begeistern. Das Herzblut muss zu diesem Thema irgendwie doch schlagen. Aber noch viel, viel wichtiger ist, die passende Mentorin oder Mentoren auszuwählen. Das fängt schon daran an, wie ist diese Arbeitskultur in diesem Lab? Also man muss irgendwie, es muss zu einem passen, es muss ein fachlicher Fit zwar sein, aber auch eine zwischenmenschliche Passung muss vorhanden sein. Und es kann sein, dass diese Mentorin oder Mentor super gut zu Doktorand A passt, aber zu Doktorand B eben nun mal nicht. Und ich glaube, das muss man erkennen, dass man ganz klar den Fokus darauf hat, dass es einen fachlichen und menschlichen Fit braucht. Zusätzlich finde ich es schon auch wichtig, dass man einen eigenen Stempel entwickeln muss. Man muss einen eigenen Forschungsstempel entwickeln. Das bedeutet, man geht in ein Thema, zu diesem PI, aber man braucht immer noch so eine eigene Nische, die sich daraus entwickelt, für das, was man steht. Weil am Ende des Tages wird man ja dafür dann auch eingeladen für die Vorträge auf Kongressen. Und wenn man jetzt am Ende des Tages irgendwie nur immer eine Forschungsfrage repliziert, die dann vielleicht auch publiziert wird, weil man eben weiß, da kommt was raus, dann kriegt man zwar die Publikation, aber man findet nicht neue Möglichkeiten, neue Forschungsfelder auch. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich da auch eigens entwickeln kann, also eigener Stempel, super wichtig. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass der PI auch darauf schaut, dass es langfristig die Karriere gefördert wird. Also man muss gucken, wohin will man? Und da muss der PI schon auch irgendwie den Weitblick mitbringen, auch das zu unterstützen. Nicht jeder hat ja die gleichen Ziele. Auch wenn man in der Forschung ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man am Ende damit hingeht. Man kann ja auch am Ende in die Industrie zum Beispiel gehen oder man strebt eine Klinikdirektion an oder man sagt, nein, ich möchte Oberärztin oder Oberarzt bleiben, möchte aber meine eigene Arbeitsgruppe haben. Das sind alles super wichtige Faktoren, die da reinspielen. Und da hat der PI eine sehr zentrale Funktion. Also Thema wichtig, aber umso wichtiger die Mentorin oder Mentor, den man wählt.
Was macht denn eine gute Mentorin oder einen guten Mentor aus?
Man ist ja am Anfang, wenn man in der Forschung anfängt, noch nicht zielgerichtet genug und weiß auch nicht, welche Stolpersteine schon so bestehen. Und der PI hat diese Stolpersteine ja meistens schon überwunden, wenn er erfolgreich ist. Und wenn derjenige eben einen fördert, schaut aber, dass man eben sich selbst entwickelt und auch guckt, dass es persönlich passt. Also, dass man nicht nur sagt, es sind die Projekte, die wichtig sind, die sind natürlich super wichtig, aber am Ende schaut, dass er persönlich oder sie den Mentee so fördert, dass er auch an diese Ziele kommen kann. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass ein PI eben da häufig im Gespräch mit dem Mentee auch ist und ihm diese Entwicklung mitbegleitet und ihm den eigenen Stempel bitte ganz dringend mitentwickeln lassen. Ja, und nicht nur das zu machen, was jeder andere schon gemacht hat.
Trifft das auch auf Sie zu und Ihren Mentor, Herr Dr. Koch?
Ja, das trifft sehr gut zu. Und ich finde, Andrea hat es schon super ausgedrückt. Ich finde, es ist extrem wichtig, einen guten Mentor zu haben. Auch jemand, der vielleicht nicht direkt der Klinikdirektor ist, sondern der vielleicht 5 Jahre weiter ist und sagen kann, worauf kommt es auf der nächsten Stufe an, sodass man sich auch gezielt sozusagen in gewisser Weise darauf vorbereiten kann. Und auch jemanden, der Programme und Möglichkeiten kennt, vielleicht auch Kontakte hat, die einem helfen können, auf die man sich vielleicht bewerben kann oder die einem halt in der Wissenschaft helfen können. Ich halte es auch für extrem wichtig, dass halt jemand von außen drauf guckt auf das Projekt und einem Feedback geben kann, wie was vielleicht im wissenschaftlichen Kontext wahrgenommen wird und auch jemand, der eine so gewisse Grundfaszination vermitteln kann. Was ich aber auch glaube, ist, ein Mentor darf nicht zu eng dran sein an einem Doktoranden, damit genau das nicht passiert, was Andrea auch gesagt hat, dass man nicht zu klar nur die Vorgaben verfolgt eines Mentors, sondern dass man einfach die Möglichkeit hat, seinen eigenen Stempel und sein eigenes Forschungsthema in vielleicht einem größeren Ganzen zu entwickeln. Das heißt, da ist es auch die Aufgabe eines Mentors, von außen drauf zu gucken, Faszination zu vermitteln, aber auch die Freiheit zu entlassen, dass man sich selber entwickeln kann.
Wo findet man denn eine solche Person am besten? Oder ist es einfach nur reine Glückssache, Frau Dr. Martini?
Es ist bestimmt immer eine Portion Glück dabei, die oder den Passenden zu finden. Aber da kommt jetzt wieder die AG Junge Degen ins Spiel. Man kann eben außerhalb der Klinik gegebenenfalls einen Mentor oder Mentorin finden, die passen könnte, die einen eben so ein bisschen begleitet auch. Der muss ja gar nicht ein Klinikdirektor sein, sondern eben 5, 6 Jahre, 7 Jahre vielleicht weiter sein, als man selbst ist und einen schon so ein bisschen guiden durch die Probleme, die da alle entstehen und die auch die Herausforderungen sind. Und das muss auch nicht der eigene Fachbereich, wie gesagt, sein. Es muss nicht die, bei mir, wie gesagt, die Endokrinologie sein. Es kann ein ganz anderer Fachbereich sein, Kardiologie, Gastroenterologie, wo man doch sehr viel von lernen dann kann. Und dann manchmal entstehen ja vielleicht auch sogar neue Forschungsprojekte draus. Das wäre dann natürlich das Tollste, was daraus entsteht. Aber es muss es ja nicht so quasi so, dass man einfach von dem Erfahrungsschatz dieses deutlich erfahreneren Kollegen zu dem Zeitpunkt schon zehren kann. Ja, und da ist, glaube ich, die AG Junge Degen eine sehr gute Plattform. Ich denke aber auch, das ist jetzt nicht nur die AG Junge Degen, bestimmt auch in den Bereichen eben fachspezifischen Schwerpunkten wie der Kardiologie, Gastroenterologie, die haben ja auch alle ihre Junggruppen. Und da ist es natürlich dann auch gut möglich, vielleicht sich da auch zu vernetzen und da vielleicht auch jemand eben zu finden, der nicht direkt in der eigenen Klinik sitzt, sondern auch außerhalb. Das macht es ja dann auch manchmal ein bisschen freier, Probleme vielleicht auch zu besprechen. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, eben außerhalb des eigenen Klinik-Settings sich auch mal Rat holen zu können. Ja.
Wir hatten es ja schon an der einen oder anderen Stelle diskutiert. Frau Dr. Martin, nochmal, welche strukturellen Änderungen bräuchte es, damit mehr junge Ärztinnen und Ärzte Forschung und Klinik verbinden können?
Wie gesagt, ja schon im kleinen Anfang, also im Studium bräuchte es mehr Möglichkeiten, wo man auf wissenschaftliches Arbeiten hingewiesen wird. Nicht nur eben dieser Statistikkurs, sondern eben die Möglichkeiten hat da schon in ein Lab zu gehen. Das kann man, wie gesagt, alles selbstständig tun. Das hat ja auch Lars gemacht. Aber dass man das so ein bisschen strukturierter angeht, weil, wie gesagt, es gibt auch diese Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht wissen, dass sie ja vielleicht für die Forschung brennen. Und die müssen auch abgeholt werden, um da eben auch die Möglichkeiten irgendwie zu schaffen.
Wichtig dann im weiteren Verlauf ist natürlich definitiv diese strukturierten Programme. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut darlegen können, dass die enorm wichtig sind für die eigene Entwicklung der Forschungsarbeit, aber eben auch, dass diese nicht nur eine Replikation von schon ganz, ganz vielen Arbeiten ist, sondern eben auch ganz neue innovative Ideen rauskitzeln können. Und das ist, da braucht man ein strukturiertes Programm. Das muss integriert sein in der Weiterbildung. Und am besten muss es auch anerkannt werden. Wenn das einen klinischen Bezug hat, dann muss das von den Ärztekammern irgendwie auch anerkannt werden. Das ist aktuell ja noch nicht der Stand der Dinge in allen Ärztekammern. Gut machen das natürlich Berlin und auch Schleswig-Holstein. Da ist das schon sehr, sehr gut integriert. Die Ärztekammerpräsidenten arbeiten da halt eben sehr gut mit den Kliniken zusammen und haben da eben ja ein Programm entwickelt, wo das funktioniert. Aber das darf jetzt nicht nur irgendwie an zwei großen Unis irgendwie sein, sondern das muss schon auch so als Modell für den Rest von Deutschland irgendwie gelten und irgendwie auch stark gemacht werden. Ich denke, da sind wir uns sowieso alle einig.
Herr Dr. Koch, Sie hatten es vorhin sehr treffend formuliert. Habt den Mut, neu zu denken. Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?
Um den Mut zu haben, neu zu denken, muss man auch die Freiheit haben, neu zu denken. Und das heißt auch die Zeit haben, neu zu denken. Das heißt, man muss sich gut in die Literatur einlesen können und dann auch aus der Literatur ein Problem oder eine Lösung zu erkennen, den eben sonst keiner erkennt. Professor Kramann hat mir das jetzt ermöglicht, aber das ist ja in weiten Teilen eigentlich fast nie so, dass sowas ermöglicht wird. Und das Problem unserer jetzigen Programme ist aus meiner Sicht, dass alle Programme ja schon eine fertige Projektbeschreibung brauchen, wo ja die Fragestellung und auch der Ansatz klar definiert ist, ohne dass man aber überhaupt während der Klinikzeit, bevor man also freigestellt hat, die Möglichkeit hat, das klar zu definieren und klar zu durchdenken. Das heißt, diese explorative Phase, wo man vielleicht auch mal in verschiedene Richtungen denkt, wo man sich verschiedene Ansätze holt, wo man vielleicht Vorträge hört oder viel Literatur liest, wird häufig übersprungen und das heißt, Ideen können da kaum komplett neu generiert werden, sondern Anträge werden dann häufig geschrieben mit eben Ideen, die anderen Projekten sehr ähneln und die so reproduzieren. In der Startup-Welt ist man da aus meiner Sicht deutlich weiter, weil da gibt es sowas zum Beispiel wie Startup-Inkubatoren, wo Leute nur mit einem groben Thema, was sie ungefähr machen wollen, starten und dann immer wieder sich in so einem iterativen Prozess gegenseitig austauschen und auch von vielleicht erfahreneren Mentoren oder Mentorinnen begleitet werden, immer wieder ihre Ideen vorstellen und verfeinern und so eben ein gutes Konzept und auch ein wirklich innovatives Konzept entwickeln können. Das heißt, analog dazu wäre vielleicht eine Lösung, Forschungsinkubatoren zu entwickeln, wo man für 3 Monate freigestellt ist und dann eben in so einem iterativen Prozess in einer kleinen Gruppe immer wieder sich die verschiedenen Projekte vorstellt, gegenseitig diskutiert und dann die Projekte und auch die Ideen verfeinert. Mit dem Ziel, dann einen wirklich innovativen, eigenständigen Forschungsantrag zu schreiben für sein erstes kompetitives Programm wie ein Seed-Funding, worauf sich Startups ja genauso bewerben. Aber eben nachdem man die Zeit hatte, ein Konzept gut zu entwickeln und auch eigenständig zu entwickeln und dann immer wieder zu verfeinern.
Welche Rolle spielen heute denn noch Auslandsaufenthalte, wenn es um die Entwicklung einer wissenschaftlichen Karriere geht? Was ist da vielleicht auch bei Ihnen in der Planung, Herr Dr. Koch?
Ja, ich glaube, Auslandsaufenthalte sind immer noch zentral wichtig, wie sie es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren sind. Denn so ein Wechsel bringt immer Unabhängigkeit, wenn man eben nicht nur einem Professor oder einem Mentor untergeordnet ist. Man lernt neue Technologien häufig, die man dann in sein eigenes Labor einbringen kann. Und man kann eben auch so ein internationales Netzwerk entwickeln. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig, auch in der jetzigen und sich stark ändernden Weltlage, diese neuen Eindrücke, sei es in den USA, sei es woanders, zu sammeln. Genau das strebe ich auch an. Also nach Abschluss des klinischen Scientist-Programms sich einer großen Forschungsgruppe wahrscheinlich in den USA anzuschließen, um dort neue Eindrücke zu sammeln.
Und was planen Sie in dieser Richtung, Frau Dr. Martini? Wo soll es bei Ihnen hingehen?
Ich würde mich auch gern in Zukunft verstärkt fokussieren wollen auf die Forschung. Das heißt auch, ich plane auch eine Postdoc-Tätigkeit und mehr strukturierte Zeiträume für wissenschaftliches Arbeiten dadurch zu haben.
Ja, mit Blick in die Zukunft, wie geht es für Sie beide weiter? Bleibt die Forschung Teil Ihres Weges oder wo soll es genau hingehen, Herr Dr. Koch?
Ja, also die Forschung soll auf jeden Fall weiter Teil meines Weges bleiben. konkret. Ich bin ja gerade noch in der Klinik in der Notaufnahme tätig. Das wird auch noch bis Ende August so sein. Ab 1. September bin ich dann aber von der DGIM für ein Jahr vollständig für die Forschung freigestellt, um mich eben diesem Projekt zu widmen. Und danach soll wahrscheinlich dieser schon angesprochene Auslandsaufenthalt in die USA kommen, mit der Hoffnung, da auch ein großes, ambitioniertes Projekt machen zu können und dann wieder nach Deutschland zurückzukommen und dann eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Mein Ziel wäre es, immer möglichst eigenständig und frei an den Themen arbeiten zu können, an denen ich arbeiten will, die mich begeistern, damit andere begeistern zu können und vielleicht irgendwie das Verständnis von Erkrankungen zu erweitern, uns generell ein besseres Verständnis zu entwickeln und irgendwann daraus einen klinischen Mehrwert ableiten zu können.
Also ich möchte auf jeden Fall Zeit mehr für Forschung haben und um da langfristig auch eben ein Forschungsprofil zu entwickeln, den meinen Interessen entspricht und auch eben um innovative Fragestellungen zu bearbeiten, wenn es jetzt um Women's Health geht und so. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Fokuspunkte, die mich interessieren. Langfristig muss man sich natürlich überlegen, wo will man hin? Also ich möchte schon im universitären Setting bleiben und dahingehend halt, wie gesagt, mein nächster Schritt ist, mehr Forschungszeit zu haben, um da eben meine Projektideen, die ich so im Kopf habe, auch umsetzen zu können. Ja.
Also Sie beide haben ja schon im Laufe dieses Gesprächs viel Lust auf die Forschung gemacht. Wenn Sie es doch noch mal beide kurz zusammenfassen könnten, was würden Sie jungen Kolleginnen und Kollegen sagen? Welchen Mehrwert hat wissenschaftliche Arbeit für Sie und welchen Spaß bringt sie vielleicht auch, Frau Dr. Martini?
Also definitiv den Einblick eben in Dinge, die noch nicht gut verstanden sind, also Forschungsfragen, die wir uns vielleicht schon lange auch stellen, die aber noch nicht dahingehend ausreichend eben beforscht worden sind. Auch Dinge, die vielleicht aufgrund von bestimmten Nachteilen, zum Beispiel wenn es jetzt um Women Health geht, irgendwie, dass man da sagt, man hat auch so Randgruppen, die in der Forschung bisher so ein bisschen, ja, sagen wir mal, noch unterforscht sind, auch die Möglichkeit gibt, da eben mehr in den Fokus zu gehen. Und ich glaube, die Bundesregierung ist da in den nächsten Jahren definitiv interessiert daran, mehr Forschungsgelder dafür auch bereitzustellen. Und ich glaube, warum es so Spaß macht, weil man am Ende doch vielleicht wenn es auch nur ein ganz kleiner Teil ist, entdeckt, der irgendwie für die Versorgung der spezifischen Forschungsfrage oder beziehungsweise auch der klinischen Forschungsfrage, wenn es einen klinischen Aspekt hat, eben in dem Hinsinn auch dann Versorgung zu verbessern und auch vielleicht neue Therapiemöglichkeiten in bestimmten Krankheitsentitäten auch zu schaffen. Und das fasziniert mich und einfach, dass man irgendwie so seinen Wissensdurst damit stillen kann bezüglich eben bestimmten Forschungsfragen. Genau, ja.
Und Sie, Herr Dr. Koch? Was bringt Ihnen denn Spaß und den Mehrwert bei der Forschung?
Ja, ich glaube, es sind vor allem drei Sachen. Man kann neue Skills erlernen, die man in der Klinik so nicht bekommt, weil man Skills im Sinne von Leute begeistern, ein eigenes Projekt zu entwickeln, aber natürlich auch ganz konkrete Skills, wie zum Beispiel Programmieren, bestimmte Analysen machen, im Labor bestimmte Experimente machen, eben erlernen kann, die einen immer wieder neu herausfordern. Man kann ein Netzwerk aufbauen, denn Forschung passiert ja nie alleine, sondern es sind immer Leute da, die mit einem forschen, die in einem ähnlichen Feld forschen. Und ich kann, glaube ich, insgesamt sagen, die Forschung hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich mit den interessantesten Leuten, die an den innovativsten Sachen, die ich so kenne, forschen, kennengelernt habe, wofür ich extrem dankbar bin und was extrem gegenseitig befruchtend ist, weil man einfach im Austausch bleibt und gegenseitig über seine Ideen und eben die Ideen der anderen spricht und versucht, gemeinsam was Neues zu entwickeln. Und als drittes und vielleicht wichtigsten Punkt, die Forschung bringt einen einfach immer wieder zum Staunen, wenn man eben was Neues entdeckt, was vorher noch niemand gesehen hat, aber jetzt durch zum Beispiel eine neue Technologie oder durch eine neue Herangehensweise komplett klar wird und dann offensichtlich wird. Also neue Skills lernen, Netzwerk bauen und das Staunen dabei nicht vergessen, das macht mir Spaß.
Vielen Dank, Frau Dr. Martini, Herr Dr. Koch, für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich habe heute wirklich viel Neues gelernt, vor allem wie entscheidend es ist, dass junge Ärztinnen und Ärzte frühzeitig über ihre Forschungsmöglichkeiten informiert werden. Und genau diese Botschaft geht nun an alle jungen Kolleginnen und Kollegen da draußen. Informieren Sie sich so früh wie möglich, fragen Sie bei der AG Junge DGIM nach und bleiben Sie neugierig.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Vielen Dank, das war O-Ton Innere Medizin, der Podcast der Medical Tribune. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.